Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Staatstrauer im kommunistischen Nordkorea. Der langjährige Machthaber Kim Jong-il ist tot. Der 69-Jährige starb bereits am Samstag an einem Herzinfarkt, wie das Staatsfernsehen heute meldete. Nachfolger soll sein jüngster Sohn werden, Kim Jong-un, über dessen politische Ziele bisher kaum etwas bekannt ist. Viele der mehr als 20 Millionen Nordkoreaner leben in bitterer Armut. Trotzdem leistet sich das Land einen riesigen Militärapparat und trieb sein Atomprogramm voran.
Tränen für den geliebten Führer. Überall im Land heute öffentliches Massenweinen. Nordkorea trauert um Kim Jong-il. Unser Führer hat so viel auf sich genommen, um den Menschen zu helfen. Wie konnte er nur sterben? Ich kann kaum glauben, was geschehen ist. So hatte er sich noch vor wenigen Wochen gezeigt, bei einem Militärmanöver umringt von seinen Generälen. Der Tod kam überraschend. Heute Mittag, das Staatsfernsehen unterbricht sein Programm für eine wichtige Meldung. Die Ansagerin ganz in Schwarz gekleidet, auch sie kämpft mit den Tränen. Unser geliebter Führer Kim Jong-il ist vor 2 Tagen gestorben an den Folgen geistiger und körperlicher Ermüdung. Er sei auf einer Zugreise gewesen, heißt es, weit weg in der Provinz. Kim Jong-il, 1994 erbt er die Macht von seinem Vater Kim Il-sung, dem Gründer Nordkoreas. Seitdem verschwindet das Land immer mehr in Isolation. Kim Jong-il lässt sein Volk hungern, Hunderttausende sterben oder erfrieren in eisigen Wintern. Er selbst schwelgt im Luxus, ein Leben mit hübschen Damen und teuren Autos. Zehntausende seiner Kritiker schickt Kim Jong-il ins Arbeitslager. Sein Militär rüstet er massiv auf. Im Geheimen, so heißt es, werkele Nordkorea an der Atombombe. Noch zu Lebzeiten hatte Kim Jong-il seinen jüngsten Sohn als Nachfolger benannt, Kim Jong-un. Mit 29 Jahren gilt der jetzt als noch zu jung und unerfahren. So wird er das neue Gesicht Nordkoreas. Um die Macht aber kämpfen auch andere. Es sind die Generäle im Hintergrund.
Der anstehende Führungswechsel in Nordkorea hat in Europa auch Hoffnungen geweckt. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, es gebe jetzt auch Chancen für das Land. Die neue Führung müsse demokratische Freiheiten zulassen und die Armut bekämpfen. In der Region selbst befürchten viele, dass Nordkorea instabiler und unberechenbarer werden könnte.
Besorgte Mienen in Südkorea. Angespannt verfolgen die Menschen die Meldung des Tages. Der Tod des nordkoreanischen Machthabers lässt die Furcht vor Gefechten an der Grenze wachsen. Wir müssen alarmbereit sein, weil die Situation in Nordkorea schlecht ist. Vielleicht steht alles kurz vor dem Zusammenbruch. Möglicherweise greifen sie uns sogar an. Noch ist es ruhig an der Grenze zwischen dem Norden und dem Süden. Doch Südkorea hat sein Militär in Alarmbereitschaft versetzt. Generäle demonstrieren die Abwehrbereitschaft bei einer Inspektion. Ausgerechnet heute hat Nordkorea eine Mittelstreckenrakete getestet. Der Süden versucht damit gelassen umzugehen. Mehr als 1000 Kilometer weiter östlich, extra Blätter auf den Straßen Tokios. Auch Japan blickt nervös auf den unberechenbaren Nachbarn. An der Toyota-Börse heute deutliche Verluste, Skepsis auch in den USA. Meine größte Sorge ist, ob es Stabilität in Nordkoreas Führung geben wird. Anders bei Nordkoreas wichtigstem Verbündeten China. Ein Regierungssprecher bekundet zuerst sein Beileid. Intern aber sorgt sich auch Peking um die Stabilität, hofft auf leichte wirtschaftliche Verbesserungen. Experten sind skeptisch.
Es wird bestenfalls eine selektive, sehr begrenzte wirtschaftliche Öffnung geben. Aber zum Beispiel an der Atombewaffnung Nordkoreas führt aus Sicht des Regimes kein Weg vorbei.
Sorgenvolle Gesichter. In Südkorea werden sie vorerst bleiben. Mindestens so lange, bis in Pyongyang der Kurs der neuen Führung absehbar ist.
Bundespräsident Wulff bleibt trotz der Offenlegung des umstrittenen Kreditvertrages politisch unter Druck. Die Opposition kritisiert inzwischen vor allem sein Krisenmanagement. SPD, Grüne und Linkspartei fordern weitere Aufklärung von Wulff, auch mit Blick auf die Urlaubseinladungen von befreundeten Unternehmer-Ehepaaren. Rückendeckung erhält das Staatsoberhaupt dagegen aus der Koalition. Bundeskanzlerin Merkel versicherte Wulff heute erneut ihre Unterstützung.
Ganz normale Amtsgeschäfte heute im Schloss Bellevue. Der Bundespräsident ernannte 2 neue Verfassungsrichter und verabschiedete einen bisherigen Richter. In eigener Sache aber kein Kommentar. Anders die Kanzlerin, die heute den Kosovo besuchte. Selbst von dort stärkte sie Wulff noch einmal den Rücken. Er habe ihr vollstes Vertrauen.
Der Bundespräsident macht eine hervorragende Arbeit und das, was im Raume steht, wird von ihm persönlich aufgeklärt. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist und richtig ist, dass heute auch bestimmte Dokumente eingesehen werden können, dass weiter alles für die Aufklärung getan wird.
In dieser Anwaltskanzlei konnten heute Journalisten die Unterlagen zu Wulffs Hauskredit einsehen. Kopien waren nicht erlaubt. Wulff hatte immer erklärt, den Kredit habe er von der Gattin des Unternehmers Gierkens bekommen. In den Unterlagen steht in der Tat nur der Name von Frau Gierkens. Die Frage, ob das Geld letztlich doch von ihrem Mann stammt, ist damit nicht beantwortet. Gestern hatten die Anwälte die Liste der insgesamt 6 Urlaube veröffentlicht, die Wulff bei befreundeten Unternehmern verbracht hatte. Der SPD reicht das nicht.
Ein merkwürdiges Amtsverständnis des Bundespräsidenten legt Christian Wulff aber an den Tag, wenn er glaubt, dass er mit Schreiben von Anwaltskanzleien eine persönliche Erklärung an die deutsche Öffentlichkeit vermeiden kann.
Linken-Chef Ernst lobte heute ausdrücklich die bisherige Amtsführung Wulffs. Umso wichtiger sei die Aufklärung.
Ich halte das momentan für sehr, sehr, sehr bedauerlich, was mit dem Amt des Bundespräsidenten da passiert. Und ich hoffe, dass diese Dinge aus der Welt geschafft werden können.
Christian Wulff muss sich nun entscheiden. Entweder er lässt seine Anwälte weiter Auskünfte geben oder er bezieht persönlich Stellung in der Hoffnung, damit die Diskussionen zu beenden. Ein Auftritt des Präsidenten allerdings steht für diese Woche fest im Kalender. Das ist die traditionelle Weihnachtsansprache.
Mehr zu den Vorwürfen gegen den Bundespräsidenten finden Sie auch bei uns im Internet auf tagesschau.de, unter anderem Details zu den heute veröffentlichten Dokumenten. Das Hauptanliegen des Merkel-Besuchs im Kosovo war der Grenzkonflikt des Landes mit Serbien. Die frühere serbische Provinz hat sich 2008 unabhängig erklärt. Serbien erkennt dies nicht an. Nach einem Treffen mit Premierminister Thaci forderte Merkel heute beide Seiten zu einer raschen Verhandlungslösung auf. Die Lage dürfe nicht weiter aufgeputscht werden. Merkel besuchte zudem das Hauptquartier der deutschen KFOR-Soldaten im Kosovo. Bundeswehrsoldaten waren Ende November bei den Grenzstreitigkeiten verletzt worden. Die EU hat ein geplantes Abkommen mit der Ukraine auf Eis gelegt, aus Protest gegen die Haftstrafe für die frühere ukrainische Regierungschefin Timoschenko. Nach einem Treffen mit Präsident Janukowitsch forderte EU-Ratspräsident Van Rompuy umfassende demokratische Reformen in dem Land. Die Verhandlungen über einen Vertrag zur engeren Zusammenarbeit seien zwar erfolgreich gewesen, die endgültige Unterzeichnung hänge aber von Fortschritten in der Ukraine ab.
Der ukrainische Präsident zeigt sich zupackend, mit den Europäern Hand in Hand, das würde er sich wünschen. Die Ukraine möchte mehr Nähe, freien Handel, Visafreiheit und eine Perspektive in Richtung Beitritt zur Europäischen Union. Doch nach ein paar Stunden gemeinsamer Verhandlungen war klar, Unterschriften unter ein Assoziierungsabkommen würde es heute nicht geben. Das Haupthindernis aus europäischer Sicht ist der Umgang mit der Opposition und die Gerichtsbarkeit. Hier sieht Europa Probleme. Unsere größte Sorge sind vor allem die Risiken von politisch motivierten Gerichtsurteilen und der Timoschenko-Prozess ist der deutlichste Beweis dafür. Insbesondere, dass Julia Timoschenko zu 7 Jahren Haft verurteilt wurde, löste in Europa Empörung aus. Timoschenko ist erkrankt, hier Bilder aus dem Gefängnis. Die frühere Ministerpräsidentin hat ein Rückenleiden und bekommt Schmerzmedikamente. Der Prozess sei Sache der Justiz und nicht politisch motiviert, meint dagegen Präsident Janukowitsch und setzt auf Europa. Das Abkommen ist für uns nicht nur ein Dokument, sondern wird unsere Verbindung in eine neue Form bringen und öffnet uns den Weg zu einem EU-Beitritt. Julia Timoschenkos Unterstützer protestierten heute vor dem Präsidentenpalast und warfen Janukowitsch vor, mit seiner Politik den Weg in Richtung Europa zu versperren.
Julia Timoschenko ist das prominenteste Beispiel. Doch die Europäer fordern umfassende Reformen in der Justiz und mehr Medien- und Versammlungsfreiheit. Für die Ukraine können schon die Parlamentswahlen im kommenden Jahr zum Test werden. Die EU wird genau hinschauen.
9 Monate nach Beginn der Proteste gegen den syrischen Präsidenten Assad lässt die Führung nun arabische Beobachter ins Land. Auf Druck der Arabischen Liga unterzeichnete Vize-Außenminister Megdad heute ein entsprechendes Protokoll. Der Einsatz der Beobachter ist Teil eines Krisenplans, mit dem die Organisation ein Ende der Gewalt in Syrien erreichen will. Unterdessen gibt es Hinweise darauf, dass die syrische Führung erneut brutal gegen desertierende Soldaten vorgegangen ist. Eine Menschenrechtsorganisation berichtet, Dutzende seien erschossen worden, als sie aus einem Armeestützpunkt fliehen und sich der Opposition anschließen wollten. Gegen den Thüringer Verfassungsschutz sind erneut Vorwürfe erhoben worden. Das Landesamt habe einzelne Fahndungsmaßnahmen der Polizei sabotiert, nachdem die Zwickauer Terrorzelle 1998 untergetaucht sei, berichtet die Berliner Zeitung. So sei der damalige Neonazi-Anführer Tino Brandt darüber informiert worden, wo er überwacht werde. Brandt war V-Mann des Verfassungsschutzes. Die Behörde selbst hat nach eigenen Angaben keine Anhaltspunkte für die Vorwürfe. In Hessen hält der Streit über den Lärm am Frankfurter Flughafen an. Mehrere tausend Menschen kamen am Abend im Terminal erneut zu einer Montagsdemonstration gegen den Fluglärm zusammen. Zu dem Protest hatte ein Bündnis aufgerufen, das ein dauerhaftes Nachtflugverbot fordert. Auch die Landesregierung sucht mit der Luftfahrtbranche inzwischen nach Wegen, den Fluglärm zu reduzieren.
Lärm gegen Lärm. Es sind vor allem Menschen aus der bürgerlichen Mitte, die aufbegehren in der Abflughalle von Terminal 1 an Deutschlands größtem Airport. Ihre Forderung, nicht mehr nur ein Nachtflugverbot, insgesamt soll der Fluglärm abnehmen. Seit der Eröffnung der neuen Nordwestlandebahn im Oktober haben die Proteste massiv zugenommen.
Ich demonstriere, weil ich wieder schlafen möchte und weil ich in der Schule, ich mache bald mein Abi, total Probleme bekomme, wenn ich keinen Schlaf von diesen Flugzeugen bekomme.
Es wurde uns ein Nachtflugverbot versprochen. Was ist geschehen?
Das Leben ist kein Leben mehr in unserer Region.
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier traf am Nachmittag Spitzenvertreter der deutschen Luftfahrtbranche. Ziel des Gesprächs, Möglichkeiten zur Lärmreduzierung sollten gefunden werden.
Ich möchte nicht Erwartungen wecken, die niemand erfüllen kann. Wir sind eine der wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Das geht nicht ohne eine der Kernbereiche unseres Wohlstands, und das ist nun mal die Verkehrswirtschaft. Es ist die größte Betriebsstätte Deutschlands. 70.000 Arbeitsplätze kann man nicht schaffen, ohne dass es an der anderen Stelle auch irgendwelche Belastungen gibt.
Doch Lärmbelastungen sollten vor allem in der Nacht ausbleiben. So hatte die Landesregierung ein Nachtflugverbot in Aussicht gestellt, im Gegenzug für die neue Landebahn. Als das Nachtflugverbot dann aber gerichtlich angeordnet wurde, zog die Landesregierung vor das Bundesverwaltungsgericht, um Starts und Landungen nachts doch wieder zu ermöglichen. Im Frühjahr will das Gericht entscheiden.
Der traditionsreiche schwedische Autobauer Saab geht in die Insolvenz. Die Unternehmensspitze reichte heute den Antrag bei Gericht ein. Zuvor war der Versuch gescheitert, das Werk an chinesische Investoren zu verkaufen. Saab macht schon seit Jahren Verluste. Die mehr als 3.500 Mitarbeiter bekommen seit Ende November kein Gehalt mehr.
Nach der Flutkatastrophe auf den Philippinen ist die Zahl der Toten nach Regierungsangaben auf 927 gestiegen. Rettungskräfte bergen auch heute weitere Leichen. Viele Menschen gelten immer noch als vermisst. Die Aufräumarbeiten sind nach wie vor schwierig. Die Angst vor Seuchen wächst. Zehntausende Menschen sind weiter in Notunterkünften untergebracht. Mehrere Hilfsorganisationen haben mittlerweile zu Spenden aufgerufen.
Einen Tag nach dem Tod von Václav Havel haben ihm heute viele Menschen in Tschechien die letzte Ehre erwiesen. Der Sarg des ehemaligen Präsidenten wurde in Prag aufgebahrt. Hunderte Menschen nahmen dort Abschied von Havel. Tschechiens Staatsoberhaupt Klaus trug sich als erster in das Kondolenzbuch ein. Von Mittwoch bis Freitag wurde eine dreitägige Staatstrauer angesetzt. Václav Havel war gestern im Alter von 75 Jahren gestorben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 20. Dezember.
Das Tief über der Nordsee bringt uns in den kommenden Stunden Schnee- und Regenfälle. Das heißt, bereits aktuell fängt es zunächst im Westen, auch teilweise in tiefen Lagen an zu schneien, später dann in der gesamten Westhälfte. Es muss mit Verkehrsstörungen gerechnet werden. Nach Mitternacht geht der Schnee im Nordwesten zunehmend in Regen über. Am Tag kommt dann im Osten und Südosten Schnee auf mit entsprechenden Behinderungen. Sonst steigt die Schneefallgrenze auf 400 bis 700 Meter an und die Situation entspannt sich allmählich. Der Wind wird meist mäßig, vor allem im Norden auch frisch, an den Küsten und auf den Bergen sind stürmische Böen möglich. Heute Nacht 2 Grad an der Nordsee und minus 10 Grad an den Alpen. Am Tag minus 2 Grad im Bayerischen Wald und bis 7 Grad an der Nordsee. Am Mittwoch im Südosten meist noch Schnee, sonst mehr und mehr Regen. Auch am Donnerstag schneit es anfangs im Südosten mitunter bis in tiefe Lagen, ansonsten steigt die Schneefallgrenze an. Am Freitag Wolken, hier unter Regen, verbreitet Tauwetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 22.55 Uhr mit Karin Mioska. Darin die hungernde Atommacht Nordkorea nach dem Tod von Kim Jong-il und der Fall Wulff. Blitzumfrage des Deutschlandstrends zur Glaubwürdigkeit des Bundespräsidenten.